Ich komme aus dem Finchgau, ja? Und Finchgau ist das Land, das Tal mit wirklich verschiedenen Prägungen. Da gibt es die höchsten Berge, da gibt es das Tal des Obstes, das Tal des Wintersports, des Sommertourismus und alles Mögliche. Und es ist auch das Tal des Brotes, könnte man sagen. Viel Brot vom Finchgau wird in weite Teile verkauft. Und da gibt es das weiche Brot und das harte Brot. Die Finchgauer Barlen kennt es vielleicht. Ne? Und heute werde ich euch hartes Brot verteilen als Nahrung. Ja, das ist so. Hosea ist ein Prophet und der erste Satz ist ganz wichtig, damit wir die harte Nahrung auch verkraften. Ist ein Prophet, der die Heiligkeit Gottes einerseits, aber auch eben gerade besonders seine Liebe, seine unendlich ewige Liebe und seine Treue zu seinem Volk und im Weiteren zu allen Menschen, auch zu uns dieser Welt, allen Menschen dieser Welt, in besonderer Weise anpreist. Und das müsst ihr euch merken, dann kann man auch das andere besser verkraften. Gell? Weil andererseits spricht eben gerade Hosea, ich glaube, kommt mir vor, wie kein anderer Prophet von der Sündhaftigkeit und von der Untreue seines Volkes, das ganz praktisch gelebt in der Ehe Hoseas seinen Ausdruck findet. Gleich im ersten Kapitel, das ist nur zur Wiederholung, im ersten Kapitel von Hosea in Vers 2 lesen wir: Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und in anderer Übersetzung steht: Das ist ein Sinnbild, seine Ehe, dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Also, das ist schon ein harter Ausdruck. Aber ich sage es auch nur, weil es im Wort Gottes so steht. Sonst würde ich mir das nicht so sagen dürfen. Und ihr, die Gemeinde hier hat ja diesen Propheten ausgewählt. Deshalb predige ich, also ihr seid schuld. Aber ich denke sehr wohl im Wissen, dass uns das Alte Testament generell mit der klaren Botschaft des einen wahren Gottes, das aufgeschrieben ist durch die Propheten, uns einerseits zur Warnung geschrieben wurde, aber andererseits auch zum Vorbild im Glauben gegeben wurde. Es gibt viele Glaubensvorbilder im Alten Testament. Zur Warnung, denn Hosea spricht hauptsächlich eben, ja, hauptsächlich vom Gericht. Zumindest in den Texten, wo ich heute drüber rede, im Kapitel 12 und 13. Über das Gericht, was Gott über sein Volk beschlossen hat. Es ist, wie so öfter gesagt wird, ein halsstarriges Volk, aber ich fürchte, wir sind ja auch nicht unbedingt besser als das Volk Gottes, ein halsstarriges Volk. Und Hosea gibt auch den Grund des Gerichtes an. Gott richtet nicht einfach so, weil es ihm Spaß macht oder gefällt. Überhaupt nicht. Aber er hat einen Grund. Und im Kapitel 12, 1 und 2 steht dieser Grund drin. Hosea 12, 1 und 2. Also, ja, 12, Verse 1 und 2. In Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israels falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach, und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Und Vers 3 muss ich noch dazu nehmen. Darum wird der Herr mit Juda rechten. Er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Das ist eben auch die Warnung, die auch uns in unseren christlichen Kirchen und Gemeinden gesagt wird, die wir uns anhören sollen und prüfen sollen, wie es um uns steht. Es geht nicht darum, dass wir die im Alten Testament verurteilen, sondern es geht darum, wie steht es um uns? Sind wir wirklich besser? Stehen wir besser da oder geht es uns womöglich gleich? Und dann sollten wir umkehren. Es ist auch geschrieben zum Vorbild, das Alte Testament, aber auch zum Vorbild durch Glaube. Denn Gott wäre nicht der Gott der Liebe, hätte er nicht auch einen Weg gefunden, auch diesen Menschen, die so sind, wie sie hier beschrieben sind, mit sich zu versöhnen, in seiner großen Liebe und Treue. Und der Weg der Versöhnung ist der Glaube an sein Wort, an seine Botschaft. Der Glaube an seine Botschaft. Und durch diesen Glauben wurden Menschen schon im Alten Testament mit Gott versöhnt. Ganz egal, was sie gemacht haben. Ist auch heute noch so. Durch Glauben ist nämlich Abraham gerecht gesprochen worden und mit Gott versöhnt worden. Das steht im Hebräer, Kapitel 11, können wir die Glaubensvorfahren durchlesen, unter anderem eben auch Abraham. Durch Glauben ist er gerecht gesprochen worden. Und im Jakobus, der Jakobus geht da ein bisschen weiter und spricht von einem tätigen Glauben, nicht nur von einem Glauben im Kopf, so geistig und so, sondern der Glaube muss auch Taten hervorbringen. Wenn ich etwas glaube, was Gott mir sagt, dann muss das auch in die Füße gehen und ins Herz gehen. Und ich muss auch dementsprechend gehorchen. Also der tätige Glaube des Gehorsams ist ganz wichtig. Und im Glauben geht es einfach vor allem darum, um Vertrauen dem einzig wahren und ewigen Gott gegenüber, aber auch um Gehorsamkeit seinem Wort gegenüber. Und das ist ganz wichtig. Darum war Paulus zum Beispiel auch bemüht, den Gehorsam des Glaubens, wie es in Luther-Übersetzung gesagt wird, in der römischen Gemeinde aufzurichten. So steht es im Römerbrief im Kapitel 1. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Sein Wort. Und Abraham gehorchte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber er hat auch was getan, als Gott ihm gesagt hat. Hat das getan, was Gott ihm gesagt hat. Abraham ist somit der Vater des Volkes Gottes, deshalb spreche ich hier vom Abraham, und gilt aber auch als Vater des Glaubens, auch für die Gemeinde Jesu, vor allem in zweifacher Hinsicht. Und glaubt mir, der Glaube, der uns vom Wort Gottes gebracht wird, was Glaube ist, ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Der fordert von uns etwas. Er fordert von uns alles. Und ich möchte in diese zwei Punkte bringen, wo wir merken, was Glaube alles fordert in Bezug auf Abraham. Gott befahl Abraham. Gott hat das Recht, uns zu befehlen. Nicht nur einfach so zu sagen, ja, vielleicht könnt ihr das so oder so machen. Nein, er hat schon das Recht, uns zu befehlen. Und es ist auch gut so, was er uns befehlt. Für uns. 1. Mose 12, Vers 1. Verlasse deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ich dir zeigen werde. Das muss man verstehen, das ist nicht einfach. Für die damalige Zeit viel schwieriger als für heute, weil heute könnte man sagen, na gut, jetzt fahre ich mal weg, mach mal Urlaub und es ist ja schön, wo ich hinkomme, dann komme ich ja eh wieder zurück. Das ging damals nicht. War auch nicht so gesehen. Er musste sein Vaterland, und das war auch seine Sicherheit damals, in seiner Familie, das war die Sicherheit zum Leben. Er wusste ja nicht, kriegt er da irgendwo, es war ja kein Supermarkt oder sowas da, nicht? Kriegt er das? Nein, aber Gott hat ihm gesagt, verlasse deine Heimat, deine Verwandten, deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er musste sich also ganz auf Gott verlassen und musste im Glauben das annehmen, dass Gott für ihn sorgen würde und dass das, was Gott ihm sagt, auch die Wahrheit ist. Und er hat sich hundertprozentig auf Gott verlassen. Und das ist schon eine große Herausforderung, finde ich. Das zweite ist, Gott stellte Abraham auf die Probe. 1. Mose 22, Vers 2. Steht, nimm deinen Sohn Isaac. Er hatte versprochen gekriegt, einen Sohn zu bekommen und viele Nachkommen. Das muss ich jetzt nicht, glaube ich, so ausführen. Aber er hatte dann diesen Sohn Isaac. Und ausgerechnet diesen Sohn, der Verheißung, hat er gesagt, nimm deinen Sohn Isaac, den du so lieb hast, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Also das ist schon eine Herausforderung. Ich kann das nicht, sage ich ganz ehrlich, würde ich nicht machen, von mir aus. Müsste Gott mir die Kraft dazu geben, auf jeden Fall. Ne? Aber das sind die Forderungen, die Gott gegeben hat. Das ist ein Glaube, den wir bei Abraham sehen, der ist einfach, ja, einfach großartig, einfach einmalig und setzt alles auf Gott, setzt alles auf, den ganzen Gehorsam. Der Gehorsam auf Gott beruht ja auch darauf, dass er nicht verstanden hat, was da jetzt geschieht. Warum sollte er seinen Sohn jetzt töten, der doch ihm verheißen wurde? Warum sollte er das tun? Aber er hat es nur getan aus Gehorsam, weil Gott es gesagt hatte. Und das ist der biblische Glaube. Das ist der biblische Glaube. Und so hat Gott auch in ähnlicher Weise mit seinem Volk immer wieder gehandelt. Gott hat sein Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten geführt. So wird es auch im Kapitel 12 uns beschrieben. Immer wird ja immer wieder wiederholt, was Gott getan hat, geführt durch Mose, um in der Zweisamkeit, sage mal, Gott, Volk, in der Zweisamkeit sein Gesetz zu geben, was er möchte, was der Glaube beinhaltet. Ohne von, er hat diese Zweisamkeit in der Wüste gegeben und es gibt ja oft, dass wir alleine sind, auch einzeln oder als Gemeinde, mit ihm alleine, um unbeeinflusst von den Gedanken und von den religiösen Systemen und von dem Wesen der Welt zu sein, um nur mit Gott alleine zu sein. Dieses herauszuführen ist ganz wichtig. Und Gott hat dem Volk in der Wüste eben seine Gebote gegeben, seine Botschaft gegeben, seine Gesetze gegeben. Und es sollte den Gehorsam seinen Geboten gegenüber aufrichten und lernen, die Gebote zu befolgen. Und darin, in der Befolgung der Gebote, lag der Segen. In der Untreue den Geboten gegenüber lag der Fluch. Das war im Alten Testament ganz klar. Nun muss man halt eben auch sagen, niemand konnte damals wie heute dem Gesetz Gottes gehorsam sein, obwohl es gut ist, das Gesetz Gottes. Allein Jesus Christus, es führt uns einfach hin zu Jesus Christus, hat das Gesetz erfüllt. Allein er hat den Glauben, wie es die Bibel sagt, wirklich gelebt. Weil er eins war mit seinem Vater, in vollkommenem Gehorsam dem Vater gegenüber. Das hat eben nur Jesus Christus getan. Deshalb ist es die Rettung nur in Jesus Christus zu finden. Ne? Aber andererseits hat er auch die Gemeinde ähnlich herausgerufen. Die Gemeinde, genauso ist es eben mit der Gemeinde Jesus, wie sie entstanden ist. Die Gemeinde Jesus wird von Anfang an als die Herausgerufene bezeichnet. Herausgerufen aus dem Wesen dieser Welt, hineingerufen in die Gemeinschaft mit Gott, ausgesondert zu sein. Aber es sind eben nur die, zur Gemeinde Jesu zählten von Anfang an nur die, die von oben herab geboren wurde, die durch die Gnade Jesu Christi gerettet sind. Nur die gehörten zur Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 13 heißt es von der Gemeinde Jesu, doch niemand sonst, außer eben die vom Geist Gottes, die den Geist Gottes hatten, so wie nach der Predigt von Petrus es zu Pfingsten so war, was sollen wir tun? Kehrt um zu Jesus Christus und ändert euer Leben, kehrt um zu Jesus Christus, dann werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Also die, die den Geist Gottes hatten, außer denen wagte es sich niemand der Gemeinde Jesu anzuschließen. Es war nur die Gemeinde Jesu da, die Herausgerufene. Ich finde das ganz wichtig, dass das so gesagt wurde. Denn ebenso hat auch Paulus in Ephesus gehandelt. Apostelgeschichte 19, 8 bis 10 steht, nachdem er vorher, wie immer, in der Synagoge gepredigt hatte, aber eben vielen Widerspruch erlebt hatte. Es gab viele Juden sogar, die eben diese neue Lehre abgelehnt haben und mit ihm gestritten haben. Was sollte er jetzt tun? Mit diesen sich auseinandersetzen, mit diesen sich versöhnen, irgendwie einen Kompromiss finden oder streiten? Nein, er trennte sich von dem heidnischen Diana-Kult, von dieser Art. Hauptsächlich war es dieser Kult, aber auch die Lehre der Juden selber, und lehrte die Gemeinde in der Schule des Tyrannus. Also er hat sich getrennt, distanziert und lehrte in der Schule des Tyrannus. Denn dort konnte er unbeeinflusst von allen weltlichen und religiösen Gedanken und Systemen einfach das lehren, was Gott ihm gesagt hatte. Und ich finde, dass solche Zeiten sind sehr gut. Und so wurde die Gemeinde in Ephesus zum Vorbild für die ganze Gegend dort. Es wurde das ein klare Wort unvermischt verkündet. Und es ist, der Brief an die Epheser ist ja bis heute geblieben, nämlich der Brief gilt auch heute als der Gemeindebrief, weil so viele tiefe Erkenntnisse gegeben wurde, was die Gemeinde Jesus ist und Erkenntnisse über Jesus Christus selbst. Und ich finde, das ist eben aus dem Grund, weil sich Paulus nicht vermischt hat mit irgendwelchen weltlichen oder religiösen Gedankengut, sondern allein das Wort Gottes gelehrt hat. Die Nachkommen Abrahams, genauso wie viele, die dem Namen nach Christen sind, haben eben diesen Weg der Absonderung und des Glaubensgehorsams immer wieder verlassen und haben sich, wenn es um das Volk Gottes geht, mit anderen Völkern und Nationen vereinigt und an deren Göttern geglaubt und sie angebetet und geopfert und es vermischt mit dem Wort Gottes. Oder sie haben eben das Wort Gottes verdreht irgendwie für ihre eigenen Vorteile, wie Jakob, steht auch hier drin, der sich durch List den Segen des Erstgeborenen ergatterte. Oder sie haben durch eigene Glaubensgebote und Vorschriften das Gebot Gottes außer Kraft gesetzt, wie Jesus den Pharisäern vorwirft und wie heute auch in mancher Interpretation einfach Gesetze gegeben wird, die nicht unbedingt vielleicht schlecht sein sollen, aber wo die Kraft des Wortes Gottes, wo die Aussage des Wortes Gottes außer Kraft gesetzt wird. Da müssen wir aufpassen. Israel und allen voran wurde von Gott immer wieder trotzdem gesegnet und geliebt wie ein eigenes Kind. Und doch hat gerade Ephraim immer wieder sich mit anderen Völkern verbunden und deren Götter und religiösen Gebräuche angenommen und damit den einzig wahren Gott verlassen. Und Gott wollte Ephraim immer wieder warnen und zurückführen. Im Kapitel 12, Vers 1 und Vers 11 steht zum Beispiel: Ich habe meine Propheten ausgesandt, um dich mit Hilfe vieler Visionen und Gleichnisse zu warnen und zurückzubringen. Und im Vers 15 steht aber dann: Trotzdem hat das Volk Israel den Herrn schwer gekränkt mit dieser Vereinigung und mit anderen Völkern und anderen Religionen. Deshalb, und das ist eben auch eine Sache, dass wir auch wissen müssen, dass einmal die Gnadenzeit und diese Liebe Gottes auch ein Ende haben wird. Deshalb wird der Herr Israels ihnen die Folgen ihrer Schuld aufladen und ihnen alle Beleidigungen heimzahlen. Und später sagt der Herr in Kapitel 13, Vers 4, sogar: Ich habe kein Mitleid mit ihnen, so sagen es manche Übersetzungen. Das ist auch in der Gerechtigkeit Gottes drinnen so. Und genauso ähnlich dem Handeln Ephraim ist heute ein großes Bestreben da, sicher gut gemeint, alle Christen und darüber hinaus in einer Art Ökumene, was heißt ja, Ökumene heißt ja Vereinigung aller Menschen letztendlich, alle Menschen des Glaubens und auch die nicht glauben, zu einer Einheit zusammenzuführen. Und damit verbinden wir auch das weltliche Wesen, das religiöse System, die religiösen Gedanken miteinander und wollen alles vereinen mit dem Wort Gottes. Das ist grundsätzlich sicher ein wunderbarer und guter Gedanke, möchte ich gar nicht sagen. Wir haben da allerdings ein Problem mit dem Wort Gottes und dem Glauben. André Guibert schreibt in seinem Buch, wo er fragt, ist diese Ökumene, diese große Ökumene, schreiben wir mal, es gibt schon eine gute Ökumene, aber diese große Ökumene wirklich biblisch? Und dann schreibt er, zitieren wir einen Vorkämpfer diesen großen Ökumene, einen Orthodoxen, und der sagt, die Gemeinschaft im Gebet und in der Einheit der Liebe suchen, werden Brüder. Das klingt nicht so schlecht. Gemeinschaft im Gebet und Einheit in der Liebe suchen, ist das wirklich der biblische Grund, dass wir dadurch Brüder werden, in Liebe vereint, wenn's, und dann sagt er ihm etwas, was aufhören lassen muss, wenn sie auch im Glauben getrennt sind, im Glauben getrennt, Liebe eint, Lehre trennt, das ist schon ein Schlagwort seit Jahren, aber im Glauben getrennt, das stört. Das Wort Gottes zeigt hier meines Erachtens ganz eine andere Sicht. Wir können uns nicht vermischen. Und im Alten Testament wurde uns das als Warnung gebracht. Im Epheser 4, 13 bis 15 steht, und ich habe hier bewusst die Übertragung Neues Leben gebracht, das ist eine neuere Übersetzung, damit es verständlich ist für uns. Da steht auf diese Weise, es wurde vorher geschrieben von den verschiedenen Gaben, die Gläubige in der Gemeinde einsetzen sollen. Und da steht, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden. Nicht getrennt. Im Glauben sollen wir eins sein. Einen Glauben haben. An das Wort Gottes natürlich. Im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wie können wir ihn besser kennenlernen als durch sein Wort? Sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Also das sollten wir schon darüber nachdenken. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit, in Liebe an der Wahrheit, das ist das Erste, in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Also da ist der Glaube, der uns im Alten Testament durch Abraham gezeigt wird und durch viele Glaubensbrüder, sehr wichtig. Der Glaube an den Gehorsam dem gegenüber, was Gott sagt in seinem Wort. Und eine solche Lüge, wie es hier gesagt wird, dass wir Betrügern oder Lügen anheimfallen, durch die große Ökumene eventuell, was eben diese Lüge in Bezug auf die große Einheit aller christlichen Kirchen und Denominationen betrifft, ist die Interpretation des Gebetes unseres Herrn Jesus Christus selber. Denn da sagt man immer, ja, Jesus hat ja für diese große Einheit gebetet. Dann müssen wir eben genau durchlesen und sagen, wofür Jesus gebetet hat. Im Kapitel 17 des Johannesevangeliums steht, dort betete Jesus für die Einheit, ja, für die Einheit der wahren Kinder Gottes. Was sind die wahren Kinder Gottes? Und er betete ganz eindeutig, ich bete eben nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, Vater im Himmel. Also jene, die also von oben herab geboren sind, die von Neuem geboren sind, die den Geist Gottes haben, wo Gott den Geist Gottes gegeben hat, die umgekehrt sind und erkannt haben, dass sie Sünder sind und umgekehrt sind zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Für die betet Jesus Christus. Die sollten einig sein. Das ist schon eine Ökumene, würde ich schon so stehen lassen, weltweite Ökumene. Aber die wiedergeborenen Christen sind da. Und dann auch im Vers 20 steht, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle und auch für uns. Auch für dich betet Jesus. Ja? Für alle, die durch ihr Wort, durch das Wort der Apostel, an mich glauben werden. Ja? Die durch das Wort an ihn glauben werden. Also der Glaube bezieht sich immer auf das Wort, ganz klar. Auf das Wort des ewigen Gottes. Und ich bete für sie alle, dass sie eins sind. Und da bete ich auch, dass wir, die wir wiedergeborene Christen sind, eins sind. Das ist die wahre Einheit. Und da sollten wir schon drauf achten. Denn da haben wir noch viel zu tun, meine ich, diese richtige Ökumene zu leben. Ne? Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Eine solche Einheit möchte Jesus von uns als Gläubige. Wie Jesus Christus mit seinem Vater eins war. Es gab nichts dazwischen. Sie waren eins. Und er hat nur das gesagt und getan, was der Vater ihm gesagt und eingegeben hat. Nichts anderes. Und das sollten wir auch zum Ziel zumindest haben. Ne? Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Da kann die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und bei den ersten Christen haben auch die, die außen stehen, haben erkannt, dass die Gemeinde Jesu, die dort drinnen sind, etwas Besonderes haben. Etwas Besonderes sind. Und die Leute sollen erkennen, dass wir in der Einheit mit Jesus Christus auch etwas Besonderes haben. Wir haben das ewige Leben. Wir haben den Frieden, der so gesucht wird heutzutage. Den Frieden mit Gott für ewig. Und das sollten die Leute erkennen in der Einheit mit Jesus Christus. Und das geschieht nur im Gehorsam des Glaubens an sein Wort. Du, sagt der Geist Gottes zur Gemeinde in Philadelphia, hast zwar eine kleine Kraft. Es kann sein, dass wir nur wenige sind und in dem Sinn eine kleine Kraft in der großen Welt sind. Und hast aber mein Wort bewahrt. Darum geht es. Und dann sagt er, siehe, ich komme bald. Das ist unsere Hoffnung. Halte, was du hast. Und wenn Jesus kommt und uns zu sich holt, dann sind wir wirklich eins mit Jesus Christus. Dann ist das erfüllt. Und halte inzwischen, solange das nicht geschehen ist, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und das ist eben das Wichtige. Gott kennt die Seinen. Und die Seinen hören seine Stimme. Wenn wir gehorsam, im Glauben gehorsam leben. Und die Seinen hören seine Stimme. Und da möchte ich eben abschließen mit einem Beispiel, das mir einfach so wunderbar gefällt. Es ist wirklich so geschehen. Vielleicht einige kennen es auch. Ist nicht ganz neu. Und trotzdem möchte ich das weitergeben. Ein Bauer hatte, ist in Deutschland wirklich geschehen, so über 100 Schafe, ich weiß nicht mehr genau die Anzahl, die ihm gestohlen wurden. Ja. Und die Polizei, bei der er den Diebstahl gemeldet hatte, wies etwas später darauf hin, dass eine große Schar von Schafen ins Ausland transportiert würden mit dem Zug. Möglich, dass auch deine Schafe, sagen sie, dabei sind. Ne? Ja, aber wie sollten wir denn die Schafe erkennen? Wie sollten denn wir, die wahren Gläubigen, von den vielleicht nicht wahren Gläubigen, die Kinder Gottes erkennen? Sicher nicht, weil sie in die FCG gehen oder weil sie in der katholischen Kirche sind oder in einer anderen Denomination. Das ist nicht unbedingt das Kriterium. Aber es gibt eine Art, woran man sie erkennen kann, nämlich, dass sie die Stimme Jesu hören, dass sie die Stimme Gottes erkennen. Und dann dieser Bauer trat einfach vor die große Menge dieser Schafe, tausende von Schafen, und ließ für seine Schafe den bekannten Pfeifton erklingen, den er immer gepfiffen hat, um seine Schafe nach Hause zu bringen oder in den Stall zu führen. Nicht? Langsam lösten sich einige Schafe von der Menge und kamen zu ihm. Es waren seine Schafe, ganz genau an der Anzahl. Und das ist eben, wenn wir im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber leben und es wollen, dann hören wir seine Stimme. Das ist ganz gut. Dann hören wir seine Stimme. Und möge die Gnade Gottes es schenken und die Liebe Gottes es schenken, dass wir ebenso allein auf seine Stimme hören und allein seine Stimme hören. Im Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus und im Gehorsam seinem Wort gegenüber. Amen.